Wir haben vor einigen Samstagen damit angefangen, dass, was sagt Gott über uns? Und vor ungefähr 3 Samstagen war es, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir für Gott keine Fremden mehr sind, sondern seine Adoptivkinder. Wir haben festgestellt, dass ein Adoptivkind nichts Stiefmütterliches ist, sondern etwas sehr Besonderes, ein Privileg, weil es da jemand gab, der mich wollte, so wie ich bin. Dann haben wir uns letzten Samstag angeguckt und haben festgestellt, Gott hat uns nicht nur als Kinder Gottes adoptiert, sondern auch als Söhne Gottes. Und das hat jetzt nicht was vom Geschlechterspezifischen in unserer heutigen Zeit zu tun, sondern nach dem damaligen Verständnis in der Antike war der Sohn der Erbberechtigte und dem alles übertragen wurde. Und wenn Gott über uns sagt, dass wir seine Söhne sein dürfen, Männer und Frauen, dann hat das etwas mit zu tun, dass wir erbberechtigt sind. Ich habe euch auch daran erinnert zu sagen, ihr Frauen, wundert euch nicht über den Gedanken, dass ihr Söhne Gottes seid. Wir Männer müssen uns ja auch damit auseinandersetzen, dass wir die Braut Christi genannt werden. Das fühlt sich auch manchmal komisch an. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar, Gott sagt über mich, ich bin sein Freund. Ist da jetzt eine Steigerung drin? Adoptivkind, das eigentlich schon ein sehr hohes Privileg hat, zum Sohn und Erbberechtigten, jetzt auch noch den Freund. Dann ist manchmal so, dass wir aus unserer Erfahrungskreisen heraus sprechen würden und sagen, ein Freund ist nicht so eng wie Familie. Blut ist dicker wie Wasser. Oder manche nennen irgendwelche Leute Freunde und meinen damit eigentlich nur Bekannte oder Kumpels. Wie schnell ist man nämlich auf Facebook Freunde voneinander? Und bei manchen Leuten, die mich als Freunde anklicken, frage ich denn wirklich nach, also eigentlich bei jedem, den ich nicht kenne, woher kennen wir uns? Und erst neulich hat mich jemand als Freund markiert, wo ich dachte, wir sind doch schon lange Freunde. Und dann habe ich ihm erst mal über einen anderen Kanal geschrieben, bist du es auch wirklich oder wurdest du gehackt? Und dann so, ich bin es wirklich. Welche Qualität hat das Bild des Freundes, wenn Gott uns dieses Bild mitgibt? Paulus spricht in Römer 14, Vers 8, wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben und im Sterben gehören wir dem Herrn. Herrn, bitte entschuldigt, ich habe für heute keine Folie vorbereitet bekommen. Neue Genfer Übersetzung, ich lese es nochmal. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben und im Sterben gehören wir dem Herrn. Paulus sagt also, dass wir Jesus gehören. Wir sind sozusagen sein Eigentum. In unserer Zeit ist das ein seltsamer Gedanke. Sklaverei wurde doch zumindest offiziell abgeschafft. Wieso irgendjemanden gehören? Aber in der damaligen Zeit war das nichts Außergewöhnliches. In der Antike war es üblich, Sklaven zu haben. Und diese Sklaven waren das persönliche Eigentum ihrer Herren. Die Leute selber, die Sklaven, hatten keine Rechte. Sie hatten ihrem Herrn bedingungslos zu gehorchen. Es gab keine Gewerkschaften, es gab keine anderen Aufsichtsgremien. Sie waren der Beliebigkeit und der Willkür ihrer Herren ausgeliefert. Das war sehr bekannt. Jeder wusste, wie das ist und wie viele sind in Sklaverei hineingeboren. Die konnten gar nichts dafür. Manch einer hat sich so hoch verschuldet, dass er gar keine Chance hatte, wieder rauszukommen, als sich demjenigen als Sklave zu verschreiben. Sein eigenes Recht auf Leben und seine eigene Lebensentfaltung abzugeben, um für ihn, seinen Herrn, jetzt zu leben. Und mit diesem Bild kommt Paulus und er sagt, also für den Fall, dass du lebst, bist du sein Eigentum und wenn du stirbst, bleibst du sein Eigentum. Im Leben und im Sterben gehören wir dem Herrn. Durch unser freies Leben können wir uns das kaum vorstellen. Was dies bedeutet, der Sklave von jemandem zu sein. In der Bibel kommt dieser Gedanke immer wieder vor. Paulus, Petrus, Jakobus und Judas bezeichnen sich als Sklaven von Jesus am Anfang ihrer Briefe. Wir wären also in guter Gemeinschaft, wenn wir mit diesem Bild, ich bin ein Sklave Gottes, dann ist es was, wo wir uns auf sehr hohe Gesellschaft mit anderen damals Glaubenspioniere und Glaubensväter auseinandersetzen, die dem Vorbild gegeben haben. Wie gefällt dir der Gedanke, ein Sklave von Jesus zu sein? Also mir gefällt der Gedanke, nur wenn ich immer mehr darüber nachdenke und begreife, dass ich es mit dem besten Herrn der Herren zu tun hat, mit dem, der in unser Leben hineinspricht, du sollst Leben haben, du sollst Leben im Überfluss haben, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht, der bedingungslos liebt und der merkt, dort, wo es dir zu schwer wird, trag ich die Last. Mit so einem als Herrn fällt uns der Gedanke immer leichter, ein Sklave dessen zu sein. Also mir. Ich kann nicht für andere reden. Jesus ist mein Herr. Wenn du ausrufst, aussprichst, bekennst, Jesus ist mein Herr, dann bist du sein Sklave. Ist dir das bewusst? Ansonsten gehörst du zu denen, die zu sagen, Herr, Herr, aber eigentlich, ich bin ein freier Mensch und ich mache, was ich will. Dann sind es Lippenbekenntnisse. Hat keine Bedeutung. Null. Aber wenn wir von Herzen sagen, Jesus ist mein Herr, dann bin ich sein Sklave. Aber wenn du den perfekten Herrn hast, der vollkommen gut ist, dann ist sein Sklave sein keine Last, sondern Freude, pure Freude. Jesus kommt von sich aus auf mich zu und bietet mir etwas an, das noch erstrebenswerter ist, als sein Sklave zu sein. Er kommt und bietet mir seine Freundschaft an. Merkt ihr die Steigerung der letzten Wochen? Wir sind sein Kind, wir sind sein Sohn, wir sind sein Sklave und wir sind sein Freund. Kaum zu glauben, da kommt ein edler Herr auf den Sklavenmarkt, kauft mich frei von der Sünde und der Sklaverei der Sünde und sagt dann, ich will dich nicht nur als Sklave, ich will dich als Freund. Kannst du dir das vorstellen? Das heißt, dass ich nicht mehr ein Sklave von, nicht nur ein Sklave von Jesus bin, nicht nur ein Sklave von Jesus bin, das bin ich sehr wohl. Ich bin immer noch der, der seinem Herrn gehört und gehorcht, gehorchen will, soll, mit allem Scheitern. Aber ich bin auch der, der in freundschaftlicher Beziehung zu diesem Herrn steht. Geht es? Funktioniert es, dass ich sein Kind, sein Sklave und sein Freund sein darf? Ich möchte das Bild gebrauchen. Bei Dani und mir ist es wahrscheinlich ungefähr so. Ich würde sagen, in den letzten 21 Jahren, wo wir verheiratet sind, ist die Dani meine Frau. Wir sind gleichberechtigt auf Augenhöhe. Und ich würde auch noch fast noch viel mehr sagen, sie ist meine beste Freundin. Sie ist echt meine Freundin, mit der ich alles teile, Entscheidungen teile, Freude, Leid, mit der ich gerne Zeit verbringe. Und hoffentlich sie auch mit mir. Ein Freund in diesem Bild, sie ist nicht nur meine Frau, ich könnte aufgrund unseres Ehevertrags und vielleicht auch manchem alten Bild zu sagen, bist doch mein Weib. Und das hätte nicht die Qualität, als wenn ich zu ihr sage, du bist auch meine Freundin, meine beste Freundin. Merkt ihr, es geht hier um Bilder, Details, die Wahrheiten ausdrücken, die sich nicht gegenseitig abgrenzen oder in irgendeiner Weise Trennung bringen, sondern die uns Wahrheiten erkennen und begreifen lassen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Das ist eine große Spannung, ganz klar. Ich stelle immer wieder fest, wie auch Kinder manchmal sagen, ich folge dir nicht, es sei denn, du erklärst mir genau, was du vorhast, und erst dann mach ich's. Und wir sagen manchmal unseren Kindern, es ist doch völlig egal, warum, mach's einfach. Manchmal können wir die Dinge nicht ausdiskutieren. Wenn jemand der noch nicht das Ampelverständnis hat und auf der roten Ampel steht und ich sage, jetzt lauf weiter, nein, mein Fuß tut mir aber weh und ich sage, lauf weiter und er sagt, ich laufe erst weiter, wenn du mir erklärst, warum ich weiterlaufen soll. Das ist zu spät, dann ist das Auto schon gekommen oder der Verkehr oder die Gefahr. Manchmal ist es so, dass der Blick einfach ist, ich kann es nicht mit dir ausdiskutieren, du musst mir jetzt gehorchen. Und nicht, weil ich der Chef sein will und du mir nachfolgen musst, sondern weil ich besorgt bin um dich. Das ist die eine Spannung. Und die andere ist, dass Gott sich da auf unsere Ebene sogar runterbegibt und sagt, weißt du, du bist nicht nur mein bedingungsloser Nachfolger, eigentlich möchte ich dir auch alle meine Gedanken über die Zukunft weitergeben, weil ihr seid doch meine Freunde, da ist so viel mehr, da ist so viel intensivere, da ist Augenhöhe da. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Er sagt nicht, ihr seid nicht mehr meine Sklaven. Er sagt, ich nenne euch so nicht mehr. Faktisch sind wir es doch. Und wenn es dich beruhigt, bist du nicht der Sklave Jesu. Bist du es von irgendjemand anderem. Abhängig von Menschen, abhängig von Götzen, von Geld, Geldgier, Habsucht, Anerkennung, sonst irgendwas. Wenn du nicht ein Sklave Gottes bist, bist du es von jemand anderem. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich, also es ist schon geschehen, so nach dem Motto, die Veränderung ist schon passiert, ich habe euch Freunde genannt. Weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ich kann mir keine Beförderung auf der Arbeit vorstellen, die mir mehr Bedeutung hat als diese Beförderung vom Sklaven zum Freund. Im Altertum war dieser Gedanke durchaus bekannt. Immer wieder wurden Sklaven, die gut arbeiteten, mit der Freiheit belohnt. Manche wurden noch als Erwachsene adoptiert, so wie wir von der Sklaverei befreit wurden und seine Kinder geworden sind. Also Veränderung der Beziehung war damals etwas Bekanntes. Jesus spricht hier von der Veränderung, dass wir von Sklaven zu Freunden werden. Veränderung der Beziehung, das gibt mir auch so ein Gefühl von, es kann sich was verändern in deinem und in meinem Leben. Nur weil das bisher so war, heißt es nicht, dass es immer so bleiben muss. Ich erinnere mich, dass mein Onkel, der leider viel zu früh gestorben ist, da war er, glaube ich, keine 50 und ich keine 8, der hatte den Doppelname, der hieß Frick Renz mit Nachnamen. Und den Beinamen Frick hat er bekommen, weil er als einer von vielen Buben der damaligen Zeit gar nicht in der Lage war und auch nicht in der Erbfolge am Anteil am eigenen Hof zu bekommen. Und dann gab es dort eben eine Bauersfamilie ohne Kinder. Und dann haben die gesagt, wir suchen einen Nachfolger, jemand, der aber uns so nah ist, als wäre es unser eigener Sohn. Hat ja nicht nur was wegen der Erbschaftssteuer zu tun, sondern dann auch noch wegen der Versorgung. Und dann hat er als erwachsener Mann damals sich adoptieren lassen von den Bauersleuten ohne Kinder und hat quasi die Stellung eines Sohnes angenommen, indem er dann voll erbberechtigt war, aber auch voll Fürsorge verpflichtend für diese Leute. In der Nachbarschaft bei einem Bauern war es genau gleich. Aufgewachsen der junge Mann als jüngster von 4 Kindern, 3 Töchter, eine arme Familie und 500 Meter weiter war ein Bauernhof ohne Erben. Und dann haben die den als erwachsenen Sohn adoptiert und ihm ganze Verantwortung, ganzes Erbe und ganze, also nicht nur Privilegien, sondern auch Verantwortung übertragen. Es gibt eine Veränderung des Statuses. Und du musst nicht in dem bleiben, in dem du drin bist. Oder wenn du an manchen Stellen in deinem Leben eigentlich ringst und sagst, aus dieser Nummer komme ich doch nicht mehr raus. Oder aus diesem Verhaltensmuster, aus diesem Kreisel, in dem ich mich befinde. Aus dieser Not, aus dieser Last, aus dieser Sünde, aus diesem Fehlverhalten. Egal was es ist, es gibt Veränderung der Umstände, Veränderung der Beziehung. Ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Ein Freund weiß dagegen. Die Freundschaft, die Jesus uns schenkt, enthält die Erkenntnis seiner Pläne, seines Willens. Er sagt, ich habe euch kundgetan, alles, was ich von meinem Vater gehört habe. Wir dürfen als seine Freunde wissen, was er tut. Das macht mich auch so glücklich im Wissen ums Christsein, dass wir zum einen nicht nur eine Betriebsanleitung für unser eigenes Leben haben, sondern auch den kompletten Heilsplan, den Heilsgedanken, die Beauftragung, die Berufung, die Privilegien hat Gott in ein Buch mit 66 Büchern. Nicht mit 66 Siegel zusammengefasst, weil er sagt, euch möchte ich meinen Plan kundtun. Als Freunde dürfen wir wissen, was er tut. Er bietet uns eine Beziehung an, die so nahe und so vertraut ist, dass wir seine Pläne erkennen können. Wisst ihr, wer als erstes in der Bibel Freund Gottes genannt wurde, außer dem Lasso? Wer weiß, wer als erstes Freund Gottes in der Bibel genannt wurde? Haut's raus. Wer? Genau. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Es ist Abraham und das sagte Gott im 1. Mose 18, 17, Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? So übersetzt es Luther. Da sprach er, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Leute, wir sind als Christen in der heutigen Zeit, im Jahre 2018, nicht für dumm zu verkaufen oder als irgendwie Glauben bedeutet nichts wissen und sich auf irgendwas einlassen, was keine Ahnung, wer Gott ist, wie Gott ist und was er will, außer ich weiß, dass er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Nein, Gott hat sich uns offenbart und er will sich immerwährend offenbaren. Und doch tappen wir manchmal so im Dunkeln. Ich kenne es im eigenen. Da sind ganz banale Entscheidungen zu treffen. Du denkst, ich weiß nicht, was richtig ist. Ich weiß es nicht. Jetzt wäre es toll, wenn er mir doch, während ich im Duschen bin, an den beschlagenen Spiegel mit seinem Finger einfach sagen würde, was dran ist. Hättet ihr das auch gern? Ich glaube, ich hätte Schiss, wenn das passiert. Aber ist es dann nicht so, dass wir dann in manchen Situationen auch einfach mal vertrauensvoll drauf zugehen dürfen und sagen, Jesus, und ich gehe jetzt den Schritt im Glauben. Im Glauben, im Vertrauen, dass du es wohl machst, obwohl die Zeichen nicht gut aussehen. Und was hat das vielleicht auch Petrus was gekostet, als er sich rufen hat lassen von Jesus aufs Wasser? Und er sagt, wenn du mich rufst, dann komme ich. Und ich hätte wahrscheinlich gesagt, Jesus, lass stecken, war ein Spaß. Dachte, du bist so vernünftig, dass du mir es gar nicht aufs Wasser rausrufst. Ich glaube, dass das tiefe Vertrauen, dass wir wissen dürfen, dass Gott als unser Freund uns niemals übers Ohr hauen wird. Ist doch genial. Du hast einen Freund im Himmel, der wird dich nie übers Ohr hauen. Der wird dich nie vorführen. Vor anderen würde sagen, Edschgäbele, war nur ein Spaß. Hat mir Spaß gemacht, dich auflaufen zu lassen. Nein, wird er nie machen. Hey, was macht es? Also mich macht es friedlich. Und in der Perspektive nach oben hin zu sagen, Jesus, ich möchte noch viel mehr mit dir erleben und ich möchte noch viel mehr mit dir leben. So will auch Jesus uns seine Pläne zeigen. Ein Freund ist für mich da und ich bin für ihn da. Ein Freund redet mit mir und ich höre zu. Ein Freund, wisst ihr, was ein Freund ist? Ein Freund kann dir deine Lebensmelodie vorsingen, wenn du sie selber mal vergessen hast. Wer weiß, was in deinem Herzen brannte, wenn du mal wirklich da sitzt wie ein Schluck Wasser in der Kurve und sagst, jetzt ist gerade alles rum. Ich habe sogar vergessen, was meine Lebensmelodie ist. Ein Freund kann sie dir neu zusingen. Ein Freund. Und wenn ich rede, hört mein Freund zu. Und wenn mein Freund mir seine Pläne erklären will, dann braucht es neben der Erkenntnis, dass er mir seine Pläne erklären will, meine Bereitschaft, ihm zuzuhören. Und die Frage ist, hören wir Jesus zu? Fragen wir, Jesus, was ist das, was du tun willst? Was ist dein Plan? Was ist dein Plan für unsere Gemeinde, für meine Mitmenschen, für unsere Stadt, für unsere Umgebung, für unsere Firma? Was ist dein Plan mit mir? Wenn wir sein Freund sind, dann lass uns doch Zeit nehmen, uns auch darauf einzustimmen, was er vorbereitet hat. Und so lass uns diesen Gedanken nochmal nachklingen. Und ich möchte, während wir so einfach in die Ruhe kommen und ins Nachdenken, dich fragen, wie lebst du dein Christsein? Etwas, das so in dein Leben hineinpassen soll, am besten mit einem christlichen Anstrich, aber es sollte dich nichts kosten. Leben wir unsere Beziehung zu Jesus als unwillige Sklaven oder als seine Freunde? Leben wir eine freundschaftliche Beziehung zu Jesus? Die Frage ist eher, wie leben wir eine freundschaftliche Beziehung zu Jesus? Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du gern Jesus draußen haben magst, aus der Entscheidung, aus diesem Moment? Oder kann Jesus immer dabei sein? Wäre es dir recht, dass wenn du einen cholerischen Anfall bekommst, dass du sagst, jetzt wäre Jesus gern besser nicht da, so wie er mich sehen würde, wäre es mir peinlich? Oder kannst du sagen, Jesus ist immer willkommen in all dem, wie ich agiere? Und wie finden wir die Pläne unseres Freundes Jesu heraus? Ganz praktisch. Wie finden wir die Pläne heraus? Oh Geist Gottes, ich bitte dich echt, dass du uns noch ein viel tieferes Verlangen schenkst, als deine Freunde unseren Platz einzunehmen. Ich danke dir für das Bild des Adoptivkindes, dieses Wissen, ich bin gewollt. Egal was vorher war, ich bin gewollt. Ich danke dir für das Bild des Sohnes, der erbberechtigt ist, der in einen besonderen Status kommt. Ich danke dir für das Bild des Sklaven, auch wenn das sehr negativ belegt ist. Kulturell, historisch, aber dein Sklave zu sein, macht mir Mut. Und ich bin so dankbar, Jesus, für das Bild des Freundes. Und dass du, Gott, der so über den Dingen steht, über Abraham sagt, wie könnte ich dir denn verschweigen, was ich vorhab? Und ich glaube, uns ist noch gar nicht bewusst, was es für uns heute hier bedeutet, dass Jesus sagt, ich kann doch gar nicht vor dir verbergen, was ich vom Vater im Himmel gehört habe. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sagst du, sondern weil der Sklave ist ein unwissender, dummer Befolger von Anweisungen. Aber Gott nennt uns Freunde. Dafür bin ich so dankbar. Und Jesus sagt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe, kundtun werde. Jesus, ich bete echt, dass wir uns darauf einlassen, auf dich mehr einlassen und fragen, Jesus, was ist dein Plan für meine Gemeinde, meine Stadt, für mich selber und mein Umfeld? Was ist dein Plan? Halleluja, Jesus. Und nimm jetzt dir diesen Augenblick und klär mit Jesus auch ab, wie wollen wir in Zukunft Entdecker der Pläne Gottes in unserem Leben sein? In Jesu Namen. Amen.